Architekturfunk, der Heinze-Podcast.
Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 142 am 18. April 2024. Ich bin Kerstin Kuhnekert und heute spreche ich mit Julian Meisen und Cornelius Voss von Common Agency. Los geht's. Herzlich willkommen im Architekturfunk, Julian Meisen und Cornelius Voss von Common Agency. Ihr seid zwei von drei Gründern und Inhabern des jungen Architekturbüros Common Agency und der dritte Gründer ist Hans von Bülow. Ihr habt euer Büro im Jahr 2020 gegründet und wir sind uns auf der BDA Nachwuchsförderpreisverleihung begegnet. Ich habe den Abend moderiert und ihr habt den ersten Preis des Hans-Schäfers-Preises gewonnen. Das ist der Nachwuchsförderpreis und zwar für euer Projekt Neues Amt Altona. Da werden wir gleich drüber sprechen. Euer Büro ist jetzt 4 Jahre alt und Julian Meisen, du hast heute Geburtstag, hast du gesagt. Also herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle.
Und vielen Dank.
Ihr habt vorher alle drei Erfahrungen auch in größeren Architekturbüros gemacht, unter anderem OMA und Stabarchitekten. Und ihr schreibt auf eurer Website, dass ihr neue Wege der Raumproduktion erforscht und beschreibt Common Agency als ein Architekturbüro, das über die traditionellen Grenzen der Disziplin hinaus agiert. Ich würde euch erstmal bitten, zu umreißen, was die traditionellen Grenzen sind, die ihr seht, bevor wir dann darüber sprechen, in welche Felder ihr euch ausweitet.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung in den Architekturfunk. Die traditionelle Grenze verstehen wir so ein bisschen als die Grenze, wo Architektinnen Einfluss haben und vielleicht eben dann auch noch mehr haben als das. Und das verstehen wir eigentlich unter Handlungsmacht. Das heißt, wir können als Architektinnen eben gewisse Entscheidungen bei Bauprozessen beeinflussen. Wir können Dinge vorschlagen, aber letztendlich gibt es fast in jedem Fall immer noch ein Bauherrn oder eine Bauherrin, die letztendlich darüber entscheiden kann, was entsteht. Und uns interessiert es eben genau, diese Grenze zu verrücken eigentlich und unser Berufsbild dahingehend zu erweitern, dass wir eben in eine Situation kommen, wo wir diese Form der Handlungsmacht haben, die dann auch wirklich dazu führt, dass wir Dinge stärker mitentscheiden können und nicht nur mit beeinflussen können. Und das erfordert natürlich neue Kompetenzen für das Berufsbild und führt uns dann eigentlich zu einem neuen Selbstverständnis, das mehr in die Richtung geht von Raumproduzentinnen als das von Architektinnen. Das heißt, in der Raumproduktion ist dann die Architektur enthalten, aber es ist nicht alles. Es gibt noch andere Bestandteile.
Okay, das wäre dann auch eine Verschränkung verschiedener Disziplinen im Endeffekt. Geht es um Macht oder geht es darum, Expertise einzubringen?
Also, damit du uns da nicht falsch verstehst, also ich glaube, es geht sozusagen nicht darum, per se mehr Macht zu haben, sondern es ist quasi vor dem Hintergrund, dass wir das Gefühl haben, dass sehr, sehr viele große gesellschaftliche Herausforderungen im Bereich der Architektur und des Bauens bestehen und dass gleichzeitig sehr viel Expertise auch besteht und Wissen in der Architektinnenschaft. Gleichzeitig beobachten wir so eine gewisse Frustration oder eben auch Machtlosigkeit, dieses Wissen anzuwenden in Strukturen, die schon länger da sind, die vielleicht so ein bisschen verkrustet sind. Und genau aus diesem Grund glauben wir eben, dass es wichtig ist, um diese ganzen Themen wirklich zu behandeln und unser Wissen einzubringen, dass wir da unsere Handlungsmacht eben erweitern. Und damit auch wirklich neue Positionen vielleicht einnehmen.
Also auch Selbstwirksamkeit.
Genau, wir trauen uns sozusagen da einfach mehr zu, als man das quasi in einer reinen Dienstleisterposition vielleicht sehen würde.
Ja, was ich interessant finde, ist, dass du auch ansprichst, die Kompetenz ist eben da und wird oft nicht genutzt, gerade für Dinge, die den öffentlichen Raum betreffen.
Genau.
Also wenn man eher private Bauherren hat, die Geld haben, okay, dann geht das vielleicht, aber dass die Öffentlichkeit mehr davon hat auch.
Absolut. Also ich denke, wenn wir später über unser Projekt Neues Amt Altona sprechen, dann werden wir ganz konkrete Beispiele auch benennen können, ja, wo sich sozusagen das Versprechen eines erweiterten Berufsbildes und einer neuen Handlungsmacht quasi auch einlösen kann.
Wir kommen mit dem Projekt vielleicht auch dazu, wie ihr die Dinge umsetzt, zu denen ich euch jetzt erstmal frage, allgemein. Wie sehen die neuen Wege der Raumproduktion für euch aus?
Ja, das ist natürlich ein Thema, das uns von Anfang an beschäftigt hat, wo wir schon im Studium drüber nachgedacht haben, wie können wir uns da quasi neue Felder irgendwie erschließen. Und eigentlich ist für uns klar, dass wir immer bei den Nutzerinnen anfangen müssen. Das heißt, auch wenn wir quasi von Handlungsmacht sprechen, dann steht da der Wunsch oder die Intention auch dahinter, mehr in eine Bauherrinnenaufgabe zu rücken. Aber gleichzeitig machen wir das natürlich nicht alleine, sondern wir machen das eigentlich stellvertretend für Nutzerinnen, die in klassischen Prozessen der Immobilienentwicklung beispielsweise oder auch vielleicht sogar in politischen Prozessen, die zu öffentlichen Gebäuden führen, nicht so eine starke Stimme haben. Und wir wollen eigentlich die ins Zentrum rücken, die einsammeln, Gemeinschaften bilden und dann mit denen zusammen oder für die Projekte realisieren und so eine ganz direkte Beziehung haben zwischen den Anforderungen, die aus der Nutzerschaft kommen und dem, was gebaut wird. Und wir glauben, dass in unserer Welt aktuell vielleicht ein gewisses Problem gibt mit einer Anonymität. Das heißt, oft stehen Kapitalflüsse hinter Gebäuden, wo man nicht mehr so richtig zuordnen kann, für wen wird das eigentlich gebaut? Ist das jetzt quasi einfach nur eine Anlage, die gebaut wird? Oder soll das Menschen dienen, da irgendwie ein besseres Leben zu führen? Und soll das gleichzeitig noch zu einer ökologisch besseren Umwelt führen? Und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich der grundsätzliche Ansatz, den wir da haben.
Also die Kernfrage eigentlich, wem nützt das Projekt?
Im Grunde ist das sozusagen die erste Frage, die wir uns stellen. Also diese Handlungsmacht oder Agency, die bei uns ja auch im Namen verhaftet ist, die ist quasi Motivation, überhaupt irgendwas zu tun. Weil wir denken, dass die Architektur bessere Produkte herstellen kann, dass diese Architekturstrategien aber oft nicht Anwendung finden in der klassischen Immobilienwirtschaft, weil die eben sehr wirtschaftlich getrieben ist und mit Standards oder sozusagen Standards arbeitet, die sich bewährt haben, die Sicherheit erzeugen, aber die nicht per se das beste Produkt für den Nutzerinnen oder den Nutzer erzeugen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich der Nutzer selber, der quasi vorangestellt wird. Also oft werden Projekte entwickelt, wie Yuan eben schon meinte, vor dem Hintergrund, dass es eine Anlagerendite gibt oder dass sie sozusagen marktgängig ist, um sozusagen Anlagemöglichkeiten zu erzeugen. Wir glauben, man muss den Prozess umkehren und sagen, wir fangen mit den Nutzern und Nutzern an, schauen, was sie brauchen, was auch die Stadt braucht, Nachbarschaften und so weiter und entwickeln mit dem Hintergrund dann quasi die Projekte. Da Bauen aber ein professionelles Geschäft ist und sehr viel Erfahrung und Wissen erfordert, können das die Nutzerinnen und Nutzer eben meist nicht selber, weil sie eben einfach nur wohnen wollen, ihren Berufen nachgehen wollen. Und in diese Lücke wollen wir eigentlich mit Common Agency rein und sagen, wir bauen quasi für die Nutzerinnen und Nutzer die bestmöglichen Immobilien. Und das in Bezug auf Finanzierungskonzepte, auf die Entwicklung selber, aber natürlich auch auf die Architektur, wo wir keinen Deut nachlassen wollen.
Könnt ihr dieses Vorgehen direkt an dem Beispiel Neues Amt Altona aufzeigen, dass man wirklich verstehen kann, was ihr meint? Erstmal, was ist das Neue Amt Altona für ein Projekt?
Gerne. Also das Neue Amt Altona ist ein genossenschaftlich organisierter Coworking Space, der zudem auch einen etablierten Kreativstandort, nämlich das alte Finanzamt Altona, mit beinhaltet und ein möglichst offenes oder öffentliches Erdgeschoss erzeugen will. Das sind die drei Bestandteile, die das Neue Amt umfasst. Und das Neue Amt geht zurück auf die Ausschreibung der Stadt Hamburg, die dieses alte Finanzamt, diesen etablierten Kreativstandort verkaufen wollte. Und da es sozusagen den politischen Wunsch in Altona gab, diesen Kreativstandort, der bis dahin eigentlich immer in so einer Art Zwischennutzungsperspektive nur bestand, möglichst langfristig zu sichern, hat sie dieses Grundstück oder dieses Objekt eben nicht in einem typischerweise Bestpreisgebotsverfahren auf den Markt gegeben, sondern im Rahmen einer Konzeptausschreibung, was extrem wichtig ist für Initiativen wie zum Beispiel unsere. Und das sah eben vor, dass nur 40% der Kaufpreis zählte und 60% das Konzept, was man diesem Projekt dann zugrunde gelegt hat. Und wir haben etwas anders, als wir es in Zukunft machen wollen, das Prinzip dieser nutzerorientierten Projektentwicklung auf den Kopf gestellt, weil wir im Namen einer zu gründenden Genossenschaft mit dem Hamburger Beta-Haus, einem Coworking-Betreiber, diese Initiative gestartet haben und dieses Angebot abgegeben haben. Und dann glücklicherweise einen Zuschlag bekommen haben, dass wir dieses nachhaltige Immobilienkonzept, wir bauen ein Holzhaus, wir schonen die Umwelt mit möglichst wenig Ressourcenverbrauch und wenig TGA, die irgendwie auch noch Energie verschwendet, aber eben auch einer sozialen Nachhaltigkeit mit dem Sinn, dass wir ein Gebäude hinstellen wollen, was den Nutzerinnen und Nutzern auch gehören wird, weil unsere Idee schon ist, man geht mit Eigentum anders um. Da in so zentraler Lage und im Bereich Coworking sozusagen so eine wirkliche Eigentümerschaft der Nutzenden nicht möglich war, haben wir gesagt, wir nehmen das schöne Modell der Genossenschaft, was auch der Finanzierung sehr geholfen hat, weil man über diese Anteilskäufe eben sehr einfach in diese Genossenschaft reinkommt, damit das Eigenkapital für das Projekt stellen kann. Das war die Idee davon. Aber wir haben dieses Genossenschaftsprinzip in diesem speziellen Fall etwas auf den Kopf gestellt, weil wir eben in sehr kleiner Runde angefangen haben, dieses Projekt zu starten. Und in dem Moment, wo wir den Zuschlag bekommen haben, haben wir die Genossenschaft dann tatsächlich auch gegründet und haben angefangen, Mitglieder einzusammeln. Und wir sagen immer, dass wir zwar mit 0 Euro angefangen haben, weil wir eben genau keinen renditeträchtigen Investor mit an Bord haben wollten, aber wir haben eben nicht mit 0 Menschen angefangen. Und sozusagen dieser Community-Gedanke oder dieser Gemeinschaftsgedanke, der dann so ein Projekt trägt, wo die Finanzkraft dann eben aus der großen Anzahl der Unterstützerinnen und Unterstützer kommt und der nutzenden Mitglieder dann dieses Projekt ermöglicht.
Die Eigeninitiative spielt erstmal die Hauptrolle und das ist das, was ihr eben beschrieben habt, was ihr meint mit der Handlungsmacht. Also wie habt ihr denn die Bedarfe vor Ort ermittelt? Also ihr habt die Ausschreibung gesehen und habt dann erst den Bedarf ermittelt oder habt ihr ja schon vorher ein Auge auf diesen Ort geworfen und euch überlegt, was da sein sollte?
Also es war eigentlich klar baurechtlich, dass da eine gewerbliche Nutzung reinkommt und dann eben, das kann Cornelius vielleicht gleich noch mal erzählen, der lange Zeit Nutzer im Beta-Haus war und dann hat sich aus diesem Kontext diese Idee heraus entwickelt. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, reagieren wir doch oder versuchen wir so weit wie möglich auf den Ort zu reagieren, auch mit allem, was im Erdgeschoss passiert. Versuchen wir auf den Ort zu reagieren und da der Stadt etwas zu geben, was sie an dem Ort gebrauchen kann und was natürlich, umso länger man dieses Projekt macht, umso mehr sieht man das, umso mehr wird man Teil von diesem Stadtteil. Es gibt jetzt gerade in dem Bestandsgebäude, das ist ein kleiner Zweigeschosser, der dann dem Neubau weichen muss. Es ist leider sozusagen baulich nicht möglich, den zu erhalten, aber da gibt es eine Zwischennutzung und einen sogenannten Pop-up-Space. Und da gibt es wahnsinnig viele Veranstaltungen, die irgendwie mit der Nachbarschaft zusammenhängen und ist wirklich ein Ort geworden, der da schon gewisse Strahlkraft hat und viele Leute auch irgendwie mit diesem Projekt vertraut gemacht hat und auch dazu geführt hat, dass wir besser verstehen, was ist dieser Ort, was passiert da und was kann auch in Zukunft passieren. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wie das genau war, auch mit der Partnerschaft, mit dem Beta-Haus und all dem.
Genau, also nochmal zu der Bedarfsklärung, das haben wir im neuen Amt tatsächlich darüber geregelt, dass wir jetzt nicht im Vorhinein irgendwie groß Umfragen gemacht haben in der Nachbarschaft, sondern durch eben die Kooperation mit dem Hamburger Beta-Haus, Robert Beddies in Persona, der Geschäftsführer, wussten wir, dass es einen Bedarf gibt und der ist in Hamburg wahrscheinlich genauso vorhanden wie in Berlin und anderen großen Städten, nämlich nach niederschwellig nutzbaren Räumen, die entweder als Büroräume oder Kreativatelier whatever Räume genutzt werden können, wo Dinge entstehen können, die eben nicht so sehr finanziellem Druck ausgesetzt sind, dass man sofort extrem geschäftsträchtige Dinge dort machen muss, um Dinge auch mal auszuprobieren zu können. So, und diesen Bedarf kannten wir über das Beta-Haus und der hat sich auch absolut bewahrheitet, weil wir wirklich innerhalb nicht kürzester Zeit, aber in den Jahren der Arbeit am neuen Amt jetzt vor wirklichem Baubeginn 90% ausgebucht sind. Also wir haben im Grunde alle nutzenden Mitgliedschaften abgegeben. Es fehlen noch ein paar Arbeitsplätze, die man bei uns bekommen kann, sind aber sehr sicher, dass wir die dann bis Fertigstellung auch voll machen können. Das heißt, das war ein bisschen noch der klassische Fall, dass wir eine Immobilienthese sozusagen in den Raum stellen und das Projekt starten und das dann mit Leben füllen, was geklappt hat, aber eben was auch nicht sozusagen blind war. Und in dem Moment, wo wir natürlich diese Immobilie so entwickeln, wie wir sie machen, im Sinne einer möglichst kostengünstigen Nutzung, sehen wir dann eben auch, dass dieser Bedarf dann absolut auch gedeckt wird. Wenn wir WeWork-Preise oder sozusagen Coworking-Preise aufrufen würden, wäre sicherlich der Vermarktungsstand auch ein anderer. Aber wir entwickeln eben so ein NBO sozusagen von Grund auf. Wir gucken, was es am Ende an Herstellungskosten da zu tragen gibt, und es gibt keinen Profit, es gibt keine Rendite für irgendjemanden, der sozusagen an dem Thema arbeitet. Wir kriegen natürlich auskömmliche Löhne, damit unsere Arbeit gut bezahlt wird und wir die machen können und auch die Freiräume da haben. Aber darüber hinaus gibt es keinen, der irgendwie da Gewinne abschöpft oder eine Rendite rauszieht.
Wem gehört jetzt der Boden? Das ist ja dann nicht mehr in kommunaler Hand, sondern müsste ja auch dann bei der Genossenschaft liegen. Dann, ne?
Genau, das haben wir, unsere erste Frage tatsächlich in dem ersten Gespräch mit dem Grundstücksverkäufer, dem Landesbetrieb für Immobilienmanagement und Grundvermögen, sehr sperriger Begriff, LIG heißt der, war auch, ob wir im Grunde das Gebäude einfach auch pachten können über eine Erbpacht, 100 Jahre, bei gewerblich ist es oft ein bisschen kürzer. Das ging aber nicht, weil die Ausschreibung sozusagen klar auf Verkauf gemünzt war. Kurz danach kam in Hamburg dann die große Maßgabe, dass alle städtischen Grundstücke, die in Zukunft abgegeben werden, im Rahmen von Erbbaurechtsverträgen abgegeben werden. Wir sind quasi eine der letzten Ausschreibungen, die auf Verkauf dann lief. Und so ist die neue Amt Altona Genossenschaft dann eben auch seit Mitte letzten Jahres Eigentümerin der Immobilie.
Und wie ist das denn, wenn man öffentliche Räume schafft? Bei wem liegen dann die Kosten? Im Endeffekt tut ihr ja was für die Stadt.
Wir schaffen Räume, die sind dann im Eigentum der Genossenschaft, und es geht darum, dass die Nutzung, die darin dann einziehen wird, einen gewissen Öffentlichkeitsgrad hat. Das heißt, dass wir da kein geschlossenes Erdgeschoss machen, sondern dass da Veranstaltungsräume hinkommen, dass da Räume hinkommen, wo Nachbarschaftsinitiativen verschiedenen Aktivitäten nachgehen können, dass da eine Gastronomie gibt, die möglichst niederschwellig ist. Solche Themen. Und das verstehen wir quasi unter einem öffentlichen Erdgeschoss, dass der Stadtgesellschaft vor Ort einfach Angebote macht.
Ja, ich frage mich halt gerade, ob das nicht auch gefördert werden sollte. Wird es irgendwo gefördert, wenn man eben so an die Gemeinschaft denkt und an die Öffentlichkeit?
Also wir haben uns sehr intensiv mit Fördertöpfen und Fördermöglichkeiten auseinandergesetzt. Unser Wunsch war aber von vornherein, dass wir ein Projekt schaffen, was gemeinwohlorientiert ist, aber nicht per se gemeinnützig. Wir haben das dann im Nachgang auch noch reinbekommen. Wir haben eine Etage im Zuge der Projektarbeit an die Hamburger Sozialbehörde verkaufen können. Die hat tatsächlich 50 Arbeitsplätze und sozusagen abgekauft oder ist mit Anteilen für 50 Arbeitsplätze Mitglied in der neuen Altona Genossenschaft geworden und bietet diese Plätze dann gemeinnützigen und wohltätigen Organisationen und Vereinen kostenlos an zur Nutzung für eine gewisse Zeit, 5 bis 10 Jahre. Das wird sich hoffentlich dann auch sozusagen verstetigen dann. Aber per se wollten wir eigentlich das Projekt von vornherein so entwickeln, dass es ohne Subventionen und ohne Förderungen auskommt, weil wir schon glauben, dass wir, oder der Anspruch immer sein sollte, dass wir stabile, wirtschaftlich stabile Organisationen aufbauen, die dann für sich auch, die sich selber tragen. Und das über sozusagen Gemeinwohlgedanken, wie Jörn eben meinte, niederschwellige Angebote. Wir haben zum Beispiel immer als Beispiel von einem Filterkaffee für 1 Euro gesprochen. Den soll es im neuen Amt geben, dass wirklich auch diese sehr diverse Nachbarschaft, die in Altona Altstadt da zu Hause ist, dann eben sich auch irgendwie die da auch ein Angebot findet. Das ist aber eine Riesenherausforderung. Und diese Gedanken auch, wie wir so eine Immobilie betreiben, wie man da einen sozusagen Geschäftsbetrieb aufbaut, der langfristig auch diese Immobilie trägt, machen wir natürlich auch nicht alleine mit einem sehr interdisziplinären Team, aber das sind Punkte, wo wir sehr, sehr weit weg von der Architektur sind, die es aber braucht, um solche Projekte auch umzusetzen, weil die Idee, einen öffentlichen Ort zu schaffen oder ein tolles Gebäude, was in einer Art XY benutzt werden kann, das ist relativ einfach, das dann in die Welt zu bringen. Dazu brauchst du die richtigen Menschen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, diese Teams aufzubauen, diese Projekte umzusetzen. Weil allein aus der Architektur heraus und aus der Immobilienentwicklung wird das nie funktionieren. Mhm.
Ja, genau. Ich fände es eben gut, wenn es mehr Anreize gäbe, das zu tun. Dass es sozusagen nicht nur wenige sind, die mit an die Gemeinschaft denken und das Erdgeschoss eben öffnen. Das ist dann immer total schön, wenn man sowas hört, aber es ist so selten, ne, der Fall.
Also es ist natürlich toll, wenn es Anreize gibt und Fördertöpfe, und dann müssen diese aber auch wirklich verlässlich sein. Also wenn man sozusagen ein Projekt darauf basiert, dann muss man davon ausgehen können, dass diese Förderungen langfristig da sind. Wir haben jetzt kürzlich den Haushaltsstopp gehabt, wo auch einige sehr essentielle Förderungen für ein paar Monate nicht verfügbar waren für Projekte in diesem Kontext. Und das ist natürlich etwas, was dann plötzlich dieses ganze Ökosystem von solchen Projekten extrem gefährdet und ein Risiko darstellt. Deswegen ist es so ein bisschen, fragen wir uns, okay, einerseits wollen wir natürlich das gerne nutzen auch sozusagen der Öffentlichkeit weiterhin klar machen, wie wichtig es ist, dass sowas entstehen kann. Auf der anderen Seite liegt auch ein gewisser Wert letztendlich, wenn man realistisch ist, darin, dass man unabhängig von solchen Förderungen auch agieren kann. Weil wir wissen nicht, wie schnell sich die politischen Verhältnisse auch ändern können und solche Förderungen dann auf einmal auch wieder der Vergangenheit angehören. Das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Frage.
Finde ich auch, und das ist wirklich ein interessanter Aspekt, diese Abhängigkeit dann. Mhm. Apropos Unabhängigkeit, also ihr hattet ja die Rolle der Initiatoren, Entwickler und Designer inne oder eben Architekten, und wir haben ja gerade schon davon gesprochen, die Architektur. Wir haben noch gar nicht über die Architektur selber gesprochen, sondern wir sprechen nur über Rahmenbedingungen, ne? Wollt ihr das in Zukunft weiterhin so machen?
Auf jeden Fall. Also vielleicht kann man hier nochmal kurz einschieben, weil ich glaube, um auch wieder so den Kreis zu schließen, zurück zur Architektur, dass wir natürlich so im Herzen immer noch total Architekten sind, obwohl wir jetzt so viel über andere Dinge reden.
Ja, okay. Da kann ich direkt zu sagen, wenn man sich die Bilder anschaut, dann sieht man das natürlich auch.
Ja.
Das ist absolut hochwertige Architektur. Ja, ihr habt, wie gesagt, auch einen Preis dafür bekommen, der zum Teil für die Rahmenbedingungen war, aber natürlich, weil es sich um Architektur handelt, die eben den Raum bereichert. Also ich werde eure Website auch verlinken, dass man sich das auch mal anschauen kann. Wir können es vielleicht gleich auch nochmal in Worte fassen, aber jetzt habe ich dich nur, ich wollte es nur kurz ergänzen.
Ja, genau. Nee, weil es ist wirklich so, also unsere vielleicht Urmotivation ist wahrscheinlich wirklich, einfach gute Architektur zu machen. Nur natürlich ist gute Architektur nicht nur gute Architektur, die irgendwie gut aussieht und gewissen Architekturschulen entspricht oder irgendwelchen ästhetischen Konzepten, sondern sie hängt natürlich immer viel mehr mit gesellschaftlichen und ökologischen Themen zusammen, und das bildet ja eigentlich diese Ganzheitlichkeit der Architektur und im Endeffekt auch die Ethik der Architektur aus. Und wir hatten halt das Gefühl, schon sehr früh haben wir das analysiert, dass wir, wenn wir so eine gute, zeitgemäße Architektur machen wollen, die all diese Themen mit beinhaltet, plus natürlich noch einen ästhetischen Anspruch hat, dass wir irgendwie versuchen müssen, die Rahmenbedingungen dafür zu ändern. Weil wir hatten wenig Vertrauen in die existierenden Rahmenbedingungen, dass man damit
zuverlässig
immer wieder, man kann das ab und zu, hat man den Fall, wo das funktioniert, wo man eine tolle Bauherrenschaft hat und dann kommt ein Projekt raus, das super ist und es gewinnt dann die Architekturpreise und alle finden es toll, aber dass wir jetzt sozusagen eine ganze Berufslaufbahn darauf aufbauen, dass wir Glück haben, dass wir immer solche Kontexte finden, das war uns irgendwie zu unsicher, zu riskant und irgendwie auch nicht der richtige Weg. Also wir waren deswegen sehr daran interessiert, wie schaffen wir die richtigen Rahmenbedingungen, und zwar systematisch, um dann immer so eine Art von Raum, ich würde eben dann eben nicht nur von Architektur sprechen, sondern von Raum wirklich zu produzieren. Ja.
Also ich würde auch nochmal ergänzen, dass wir sind, glaube ich, die allergrößten Architekturfans auch, haben extrem Lust, also meine persönliche Motivation ist einfach, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, dass Menschen einfach gesünder und happier sind in guter Architektur.
Das klingt sowas von gar nicht übertrieben.
Und das ist eigentlich unsere Motivation. So. Und das wollen wir schaffen mit dem neuen Amt, das wollen wir auch mit Wohnhäusern schaffen, die wir in Zukunft entwickeln werden. Und das ist einfach das Ziel. Man muss in keinster Weise irgendwo Abstriche machen. Ehrlicherweise ist das sogar ist eine große Chance für uns, dass die Immobilienwirtschaft oft so gleichmäßige, langweilige Kisten produziert. Das ist für uns eine Riesenchance, weil wir uns so leicht davon abheben können, bessere Dinge zu machen. Natürlich sind wir natürlich auch gefangen in all diesen Richtlinien und Normen und auch der Schwergängigkeit dieser Industrie. Aber es gibt, glaube ich, viel, viel Unterstützung für diese Ansätze, sowohl auf Seiten der öffentlichen Behörden. Das merken wir gerade, wie viel Rückenwind so ein Projekt bekommen kann. Alle haben uns gesagt, wie lange wollt ihr denn auf die Baugenehmigung warten? Das dauert alles ewig. Wir haben im neuen Amt, vielleicht auch durch speziellere Umstände, innerhalb von 2 Wochen Rückmeldung zu unserem Bauantrag bekommen. So, das ist, wenn wir das Leuten erzählen, das ist der Wahnsinn. Und ich glaube, das wird einfach die Leute, das wird einfach, solche Projekte haben ein gutes Karma und da gibt es viel Unterstützerschaft.
Ah ja. Ja, okay, so erklärst du das. Das wäre jetzt meine Frage noch gewesen, wieso das so schnell ging. Und die Rolle der Initiatoren, Entwickler und Designer, die wollt ihr also, um Handlungsfähigkeit zu erhalten, weiterhin innehaben. Wie kann man das denn sein? Wie finanziert man das? Beim neuen Amt Altona habt ihr ja sozusagen eine Finanzierung gefunden durch die Genossenschaftsbildung. Aber ihr werdet ja wahrscheinlich jetzt nicht jedes Mal eine Genossenschaft bilden, oder? Oder vielleicht auch doch, ich weiß es nicht.
Du wirst überrascht sein, doch, das ist genau unser Plan. Also wir fragen uns natürlich auch, wie können wir dieses jetzt bis dato, man kann sagen, erfolgreiche Projekt systematisieren, skalieren? Wie können wir das öfter machen, wiederholen, auch ohne jedes Mal diesen, natürlich bei so einem ersten Projekt hat man noch gewisse Reibungsverluste, man macht Dinge zum ersten Mal und alles ein bisschen aufwendiger. Wir haben viel gelernt und wir sind jetzt bereit, das eben umzusetzen in einem anderen Maßstab. Das heißt, dass man ein System findet, was eben dann solche Projekte wirklich öfter wiederholen kann. Und daran arbeiten wir gerade und das wird sich auf das Thema Wohnen beziehen. Und ja, vielleicht, Cornelius, kannst du noch mal ein paar Worte dazu sagen?
Nochmal auf diese sozusagen diese Personalunion von Entwickler, Initiator und sozusagen auch Designer und Architekt, wie auch immer man das nennen will. Wir sprechen eben, das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen verpönt, schon sehr im Rahmen von Produkten, weil zum Produkt eben nicht nur die Architektur dazu gehört. Dazu gehören eben auch so Themen wie die Finanzierung. Man will es den Nutzenden am Ende so einfach machen, wie es geht, an gute Architektur heranzukommen. Und das wollen wir schon sehr integrativ angehen, das Thema, um die Menschen möglichst einfach mitzunehmen. Und ein gutes Beispiel sind natürlich Baugruppen, die überall entstehen, die sich selbst organisieren, sehr basisdemokratisch agieren, was total schön ist, was aber sozusagen sehr im Funktionieren dieser Gemeinschaft dann irgendwie behaftet ist und was auch mit viel Engagement der Mitglieder dann dieser Baugruppen dann zu tun hat. Wir glauben eben daran, dass wir dieses Baugruppenthema etwas professionalisieren wollen, in dem Sinne, dass es so wie das NAA eben sehr zentral gemanagt wird und die Mitglieder dann in den Bereichen, wo es Mitspracherecht gibt, wo Sachen wirklich zu entscheiden sind, dann eben auch mitentscheiden können, im Sinne von, dass sie sozusagen die beste Experience auf dem Weg zum eigenen Raum dann irgendwie bekommen, sei es Wohnen oder Büro. Und deswegen glauben wir schon daran, dass diese ganzen Prozesse eben, dass einer den Hut aufhaben muss, weil sonst droht die Gefahr, dass es sich eben so ein bisschen zerläuft. Und das sind die Erfahrungen, die wir im neuen Amt gesammelt haben. Da haben wir dieses Genossenschaftsmodell, was dabei sehr hilft, weil es A, diese Finanzierungsthematik mit beinhaltet. Man hat die Mitglieder, die das Eigenkapital stellen und auf Grundlage dieses Eigenkapitals und dieser professionellen Umsetzungsanspruchs kriegt man relativ einfach dann eben auch ein Fremdkapitaldarlehen, weil es da eben auch Banken gibt, die eben auch nicht mehr in dieser alten Welt bauen wollen. Wir haben das zum Beispiel mit der Umweltbank finanziert, die uns toll unterstützt hat. Es gibt auch andere und auch da laufen wir offene Türen ein. Und das ist eigentlich die Idee hinter all dem.
Also ich glaube, alle, die sozusagen ähnliche Projekte machen wie wir, fragen sich so ein bisschen, okay, wir haben jetzt eine Handvoll von so tollen Vorzeigeprojekten in Deutschland, aber 99% ist immer noch irgendwie gefühlt die schnöde Kiste aus der Immobilienwirtschaft mit WDVS-Fassade.
Die sich gerade nicht umsetzen lässt in diesen Zeiten.
Die sich jetzt sogar gerade nicht so richtig gut umsetzen lässt. Und wo wir auch merken, tatsächlich mit so einem nutzerzentrierten Modell funktioniert es doch viel besser. Da sind wir wesentlich besser, glaube ich, durch die Krise gekommen, wie wenn man einfach so stark irgendwie auf anonymisierte Kapitalflüsse von denen abhängig ist und so. Und deswegen ist, denke ich, die große Frage, wie kann man all dieses Potenzial, was in dieser nutzerzentrierten Projektentwicklung liegt, wie kann man das skalieren, sodass es wirklich zu einem Massenphänomen wird, sage ich mal, dass es einen relevanten Anteil hat an dem, was gebaut wird und wirklich zu einem Modell wird.
Oder wie ist das aus 1% dann irgendwie vielleicht 5-10% mal werden, so um.
Genau, ja. Und das ist die Frage, die wir uns stellen, die sich, denke, auch sehr viele andere Leute stellen, und wir sind eben gerade dabei, da eine Antwort zu entwickeln mit einer neu gegründeten Projektentwicklungsfirma, die heißt Homer, und wir sind eben gerade dabei, das vorzubereiten, und da werden wir eben die Erfahrungen, die wir aus dem Bereich jetzt einer Coworking-Genossenschaftsentwicklung haben, auf das Thema Wohnen übertragen und eben versuchen, da eine wirklich ganzheitliche Antwort zu geben für genossenschaftlichen Wohnraum, der, soweit es die Rahmenbedingungen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in diesen etwas schwierigen Zeiten erlauben, eben auch ein leistbares Angebot schafft, der möglichst umweltschonend und auch wirklich eben community-basiert, nutzerzentriert Räume entwickelt. Und wir haben da kürzlich auch, wir sind in Hamburg zu einer Gelegenheit gekommen, ein kleines Projekt hoffentlich bald umzusetzen, das erstmal als Pilot für diese Unternehmung funktionieren wird, und sind eben dabei, gerade auch noch weitere Projekte zu akquirieren und hoffen, dass wir da eben bald Fahrt aufnehmen können. weil du ja auch gefragt hast, so wie kann man das quasi in Zukunft machen? Das ist unsere Antwort und das heißt auch, wir setzen voll auf dieses Modell, was wir jetzt schon eben durchexerziert haben und wollen genau dort weitermachen und das weiter voranbringen.
Wir sind quasi die eben für die Nutzenden dann einen möglichst sicheren Wohnraum umsetzen wollen im Rahmen dieses genossenschaftlichen Bauprinzips, was aber sozusagen professionell gemanagt wird von eben dem Team, was auch ein Teil des neuen Amts dann mitmacht, aber was sich auch aus Common Agency natürlich nähert und immer mit dem Fokus, das bestmögliche Produkt für den Nutzenden am Ende zu stellen. Wir gucken wirklich darauf, was kostet eine gute Wohnung am Ende, was haben die Nutzenden für ein Monatsbudget fürs Wohnen und wie viel kriegen wir da im Sinne von Architektur und Community Management und so weiter rein. So, das ist unsere Idee.
Und könnten da auch andere Architekten einsteigen oder Architektinnen in diese Projektentwicklungsfirma? Also von wegen Handlungsmarkt für den Berufsstand steigern?
Ich sag mal so, wir haben uns die Frage auch schon gestellt und ich würde sagen, dass sie jetzt vielleicht noch nicht endgültig beantwortet ist.
Sehr diplomatisch. Also grundsätzlich geht es ja auch so um Themen, wie können wir einfacher bauen, wie können wir effizienter bauen, wir brauchen kleinere Wohnungen, die besser funktionieren, die weniger über Quadratmeter gerechnet werden, sondern über die Funktionen, die wir in diese Räume reinbringen. Das entwickeln wir natürlich aus Common Agency mit Homer zusammen, wobei wir natürlich immer sozusagen die gleichen Hüte dann immer aufhaben. Und da gehen wir schon von vornherein erstmal davon aus, dass wir das intern machen, aber es kann natürlich immer mal sein, also ist jetzt auch eine Riesenutopie, dass Homer da auf einmal 10.000 Häuser baut, aber so für den Start werden wir das auf jeden Fall selber machen und je nachdem, wie das dann wächst, wird es auf jeden Fall, es gibt ja auch Bereiche, wo man Fassadenwettbewerb machen kann und das ist tatsächlich auch eine große Herausforderung gegenüber Kommunikation mit öffentlichen Grundstücksvergabestellen, die natürlich immer, die kennen diese Rolle nicht, dass Architekten und Projektentwickler sozusagen in Personalunion auftreten oder die das gleiche Unternehmen sind und deswegen eigentlich immer noch verlangen, dass es Architekturwettbewerbe gibt. Und das war auch ein Thema beim neuen Amt. Diese Ausschreibung richtete sich ja im Grunde an Initiatoren, Projektentwickler, wen auch immer, jemand, der da ein Projekt umsetzen will. Und man ist gar nicht davon ausgegangen, dass die Architektur sozusagen Teil dieser Ausschreibung schon ist oder des Angebotes, was wir dann gelegt haben. Und wir haben dann zum Beispiel lange mit der BSW, also Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, diskutiert, wie wir damit umgehen können, weil wir natürlich gerne selber die Architektur machen wollen, weil wir nicht noch Schnittstellen haben wollen und mussten denen auch beweisen, dass wir es können. Und das ist natürlich der Hans-Schäfers-Preis natürlich auch ein Nachweis dafür, dass wir qualitativ oder hinreichend qualitative Architektur irgendwie liefern können. Und was eh unser Anspruch ist, aber das den Leuten wirklich auch klar zu machen, hat was mit Vertrauen zu tun. Also wir würden nie eindeutig Abstriche an die Qualität der Architektur machen. Ganz im Gegenteil, wir glauben, dass gute Architektur sogar noch viel besser ist für die Nutzenden, weil sie die nachhaltiger benutzen werden. Keiner würde aus einem schönen Haus ausziehen. Wir vergleichen das immer so ein bisschen mit so einem Vitra-Stuhl. Kein Mensch würde so einen Eames-Stuhl wegschmeißen, weil das einfach wahnsinnig gutes Design ist. Und den Anspruch haben wir eigentlich auch an Architektur.
Ist ja schon irre, dass ihr gerade betonen müsst, dass ihr auf die Qualität der Architektur Wert legt. Also wenn man sich normale Projektentwickler anschaut, dann wünschte man sich, dass die das vor allen Dingen unter Beweis stellen müssten. Also wenn man sich die Massen so anschaut, die so entsteht.
Das stimmt, ja.
Was ich auch daran spannend finde, ist euer Maßstab, an den ihr so denkt. Weil wenn man jetzt zum Beispiel sich Architekturpreise anschaut von Berlin oder wahrscheinlich auch von anderen Städten, dann ist es oft so gekoppelt mit, wenn ArchitektInnen sich selbst beauftragen durften. Dann kommt da eben auch was richtig Gutes bei rum.
Genau.
Und ihr probiert das jetzt mal in einem größeren Maßstab. Also da wünsche ich euch sehr viel Erfolg bei, weil da haben dann wirklich an alle was davon. Und dann würde ich euch dann in wenigen Jahren vielleicht gerne nochmal widersprechen, wie es sich entwickelt hat. Ich danke euch herzlich für das Gespräch, Julian Meisen und Cornelis Voss.
Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gerne.
Und das war's für heute. Der Heinze Architektur Award ist gestartet und auf der Suche nach euren innovativsten und nachhaltigsten Projekten. Es winken Preisgelder in Höhe von 40.000 Euro. Ihr könnt teilnehmen, wenn euer Büro mindestens einen Sitz in Deutschland oder Österreich hat. Reicht eure fertiggestellten Bauprojekte der letzten 5 Jahre ganz einfach online ein und profitiert ab sofort vom Online-Voting für den Publikumspreis. Mehr Infos findet ihr unter heinze.de, der Link in den Shownotes führt direkt zum Award. Ich freue mich, wenn ihr eine Bewertung dalasst und natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Danke fürs Zuhören, habt eine schöne Woche. Tschüss.
Architektur.
Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunekat für die Heinze GmbH Berlin 2024.